Moin, moin, liebe Hörer, da sind wir wieder mit einer weiteren Folge 2 aus 11 der Tiefgaragentalk. Wir wünschen euch viel Spaß.
Leute, wir sitzen hier schon, Frank und ich debattieren gerade über die harte Tür hier.
Ja, genau. Und zwar Auslöser war, ich hatte ja gestern Bilder gepostet von meinem R5, den ich ja jetzt, ich hatte diese Woche Urlaub und habe es echt mal geschafft, 2 Tage in Soltau zu verbringen, die Autos mal so ein bisschen auf Stand zu bringen und mal so ein bisschen zu sondieren, was ich jetzt behalte und was ich davon verkaufe. Und dann fiel mir wieder mein R5 in die Hände. Und witzigerweise habe ich dann so überlegt, ach weißt du was, gefahren bist du ihn nicht, eigentlich kannst du ihn auch verkaufen. Und dann alle die, ich hatte einen Kumpel mit dabei, der sagte dann, ah, den willst du wirklich verkaufen? Ich sage, Alter, warum sagst du mir das jetzt? Ne? In meinem Kopf bin ich jetzt gerade auf dem Weg, es zu wollen und du bremst mich wieder ein. Ja, aber so ein Auto kriegst du ja nie wieder und guck mal, wie toll der ausgestattet ist mit den getönten Scheiben. Und das war ja damals ein luxuriöser Kleinwagen. Und je mehr ich mich dann damit beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, ja, er hat ja recht. Und was ich vorhin schon erzählt habe, zu Jens gesagt habe, wenn man in so einen Kleinwagen einsteigt und den plötzlich auch nur so ein paar Meter bewegt und vor und zurück, merkt man eben, wie toll und welchen Reiz diese kleinen Autos haben im Vergleich zu so einem großen Auto, wo du dich umguckst und ich sag mal immer aufpassen musst, weil das eigentlich viel zu groß ist für das, was du eigentlich brauchst zum Fahren. Und so ein R5 ist einfach ein ultra sympathisches Auto. Und wenn man sich da reinliest, ich habe ja auch mal ein Buch mitgebracht, das sich nur mit dem R5 beschäftigt und so wie er hier hinten drauf ist, sieht er ja meiner auch tatsächlich aus. Das erste Auto mit Kunststoffstoßstangen tatsächlich, also in der Automobilgeschichte. Die anderen hatten ja früher immer alle Chrom und Metall. Und auch das Armaturenbrett, also gerade die Serie, die ich habe, in Anführungsstrichen die erste Serie, also so bis 84, wunderschön, irgendwie filigran. Die Form folgt der Funktion, aber es ist auch alles andere als hässlich. Ja, und dann diese kleinen, liebevollen Details. Also mal davon abgesehen, das Ausstellfenster und hat auch ein Glasdach, aber auch der Dachhimmel, der so ein Rautenmuster eingeprägt hat. Also tatsächlich ein kaschierter Stoff und dann ist da so ein Rautenmuster drin ab Werk. Recht aufwendig gemacht. Und auch der Stoff, der da drin ist, hast du ja gesehen, dieser velourartige Stoff mit diesem Sitz, mit der Kopfstütze, das macht doch alles einen sehr, sehr wertigen Eindruck. Also ich glaube, wenn man damals losgegangen ist und für seine Frau so ein R5 gekauft hat beispielsweise, oder für sich selbst, das war damals ein luxuriöser Kleinwagen. Da gab es vergleichbar, wenn überhaupt Italiener, finde ich. Da habe ich so die Erinnerung dran.
Ja, ne? Und bist du jetzt der Meinung, der würde hier reinkommen, der war...
Jens, das würdest du mir sagen, du hast ja gestern erstmal so die Augen wahrscheinlich hochgezogen, als du gesehen hast, dass das eine Automatik ist, weil ich kann auch nicht einschätzen, ob so ein Auto mit Automatik einen Marktwert hat, so. Aber nicht unspannend, ne? 3-Gang-Automatik, 1,4-Liter-Motor, der ist ja auch nicht schwach.
Nee, ach, das hier in so einer Großstadt wie Hamburg finden das schon Liebhaber.
Glaube ich auch.
Also die Automatik auch, das ist nicht das Thema.
Glaube ich auch.
Ist ein schräger Umbau, weil... ja. Hat irgend so ein Kriegsopa gehört, mit einem Bein wahrscheinlich, ne?
Ja, das war tatsächlich ein wenn ich mich nicht irre, war das ein Pastor, der tatsächlich irgendwie versehrt war. Der hatte auch eine Bremse, die quasi mit Hand bedienbar war, der auf die Bremse gedrückt hat. Wo ich auch dachte, so im Nachhinein, kannst du mit der Hand so viel Druck erzeugen, wie du mit dem Fuß erzeugen kannst, wenn es um eine Notbremsung geht. Aber gut, diese Umbauten gab es. Und deshalb hat er diesen Automatik-Wählhebel auf der Lenksäule. Das ist so ein bisschen skurril, funktioniert aber. Und was mir aufgefallen ist, auch wo man sieht, wie aufwendig das damals gelöst war, der hat hinten ja einen Scheibenwischer und er hat eine Scheibenwaschanlage hinten mit einem separaten Tank im Kofferraum. Wo du auch denkst, für so einen Kleinwagen, wie aufwendig gelöst.
Ne? Das hatten aber früher viele Autos, die dann hinten einen Wischer hatten, hatten die auch meistens hinten einen Tank. Weil es war einfacher zu lösen.
Pumpe und so. Ja,
ja, aber trotzdem war das einfacher zu lösen, wie in der Architektur des Autos nochmal die ganzen Schläuche und irgendwas vorzusehen, dass es nach vorne läuft Und vorne hätte ein größerer Tank sein müssen, der dann wahrscheinlich gar nicht reingepasst hätte.
Ja.
Also das hast du ganz oft in alten Autos.
Ja.
Auch in Kombis, wo dann hinten nochmal ein Wassertank war.
Ja.
Denkst du mal, hinten ist leer und vorne hast du aufgefüllt. Was ist denn da los?
Ja, ja. Ja, witzig war, ich hatte dann einem Kumpel von mir ein paar Bilder gezeigt und was davon erzählt. Und dann meinte er, Mensch, der hat mehr Ausstattung als mancher 190er zu der Zeit.
Das ist richtig.
Und da hat er gerade recht.
Ja, die Franzosen hatten das gut drauf, auch mit ihren Sondermodellen dann. Also
ja.
Bis also,
ja. Ja, also das war...
schick ausgestattet.
Ja.
Ja, ob der so eine... wir, Frank und ich haben uns gerade darüber unterhalten, ist es dann tatsächlich, wie gut sind die Autos, wenn die hier ankommen, Leute uns das mir zeigen. Und ich sage dann oft, so 90% auch der Leute, die kommen und sagen, sie haben ein Erstlackauto, haben keins und sind aber der festen Überzeugung, dass sie es haben und sind dann ganz verwundert, wenn ich mir das Auto angucke und es durchmesse. Und umgekehrt ist es aber oft so, dass Leute dann manchmal auch Autos haben, gar nicht groß reden und die Autos sind dann so gut, dass ich hier stehe und es gar nicht fassen kann.
Ja.
Und das ein Kandidat ist, der natürlich die Nachfrage ist null bei dem Auto, ist der Fiat 1100, der hier steht. Mhm. Der ist für einen Fiat 1100 eigentlich viel zu teuer. Mhm. Da müssen wir nicht drüber sprechen. Aber das Auto ist bis auf diese Frontmaske vorne komplett im Erstlack seit 1956. Hat eine komplette Historie seit 1956, hatte aber auch nur drei Besitzer seit 1956 und ist hier für ein irrsinniges Geld technisch überarbeitet worden und konserviert worden. Aber die Patina ist nicht angefasst worden. Also ich glaube, in den Wagen sind gute 20.000 Euro reingeflossen, nur an Konservierung und an Technik. Das Auto läuft auch perfekt, also Schlüssel drehen, fahren. Der ist, das ist vom Zustand, ist das hier gerade für mich, also für mein kleines Autohändlerherz, das Maximale, was hier steht, ist dieser Fiat 1100.
Ja, ja, ist verständlich.
Mehr geht nicht.
In Relation zu Alter und eigentlich dessen, dass es ein Brot- und Butterauto ist.
Ja, das, ne? Davon mal abgesehen, aber auch dieses, das Auto, also dieses ganze Auto mit dieser Patina, mit den originalen Sitzbezügen, mit dieser kompletten Geschichte, mit der gemachten Technik, mit dem, das mehr Auto geht, da könnte ich ausrasten, wie geil ich dieses Auto finde.
Mhm.
Ja? Und der Preis ist einfach nur, wie soll ich sagen, bei so einem Auto, das ist unwiederbringbar, der Zustand. Und es gibt es auch kein zweites Mal, so ohne weiteres zu finden. Mhm. Da ist dieser Preis ist weit unter dem, was es gekostet hat, das so hinzustellen. Mhm. Das ist schon mal so. Mhm. Auch wenn das für einen 1100er zu teuer ist, eventuell. Mhm. Aber man muss den Preis hier auch nur betrachten. Das ist nur das Geld, was jemand bekommt, damit der Besitz wechselt. Das hat mit dem Wert des Fahrzeugs gar nichts zu tun. Der Wert ist unermesslich.
Ja, 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 klar.
Traum, also Traumzustand, Traum.
Ja.
Geht auf die Homepage, guckt euch das an. Kaufen wird es keiner wahrscheinlich, aber es ist so mega geil, das Ding. Wenn du da drin sitzt, oh, ja, das ist unglaublich.
Tja.
Ja. Absoluter Wahnsinn. Aber hier absoluter Wahnsinn ist auch DHL. Ne? Ich hatte doch diese 5 Felgen gekauft in Berlin für den Volvo. Und Dr. Strauß war ja so nett, die abzuholen und mit. Es gibt so ein System, felgenversand.de, da kannst du Felgenkartons bestellen, schon mit DHL-Labels drauf.
Ah, perfekt.
So. Die hat er bestellt, die kommen, er packt die Felgen ein, er bringt 5 Kartons mit 5 Felgen in ein und dieselbe DHL-Stelle. Ja? Diese 5 Kartons mit 5 Felgen haben den gleichen Absender und den gleichen Empfänger und werden in derselben Einrichtung abgegeben.
Bis hierhin sind sie beieinander.
Bis hierhin sind sie beieinander. Dann kommt die Sendungsverfolgung ins Spiel. 2 der Felgenkartons schaffen es nach Hamburg tatsächlich, nach 4 Tagen oder so. Bei einem steht drin, fehlgeleitet, keine Ahnung, wo der war. Und Karton 4 und 5 sind in einem Verteilerzentrum irgendwo gelandet, keine Ahnung. Und dann kamen Karton 3, 4 und 5 jeweils einzeln irgendwann nacheinander an.
Tja.
Ey, DHL, was ist denn bei euch los?
Ja, das System muss einer verstehen. Wahrscheinlich kann der immer nur so viel ausliefern, wie er tragen kann oder so.
Nee, aber die sind ja gar nicht alle gleichzeitig weggegangen.
Ja. Hm. Musst du nochmal telefonieren?
Nö.
Nö? Okay. Ich habe mich diese Woche übrigens auch über eine Sache aufgeregt. Ich weiß nicht, kennst du die Auto-Hero-Werbung, die jetzt andauernd im Fernsehen läuft?
Nee, guck kaum Fernsehen.
Ja, okay. Ist ja so eine Werbung, also gibt ja mittlerweile relativ viele Portale und Möglichkeiten, wo du Autos kaufen kannst. Und Auto Hero ist halt eine Plattform, auf der eben Fahrzeuge verkauft werden, Gebrauchtwagen, die dann eben auch, ich sag mal, geprüft sind nach einem gewissen Standard. Und dann steht, und dann sagen die, und das sagen die seit Monaten, es sind nur general überholte Autos. Und da habe ich mir so gedacht, dieser Begriff general überholt, ne? Also eigentlich kenne ich general überholt von einem Motor. Und general überholt von einem Motor bedeutet, dass der auseinander war und wieder zusammengebaut wurde und alle Verschleißteile, die es an einem Motor gibt, dann eben auch erneuert worden sind. Wenn man ein Auto bewirbt mit, es ist general überholt, was bedeutet das? Also juristisch finde ich das richtig, richtig
Ich
schwierig.
finde, general überholt ist ja eigentlich schon eine Restaurierung.
Ja, deshalb, also die Fahrzeuge, wenn du jetzt ein Auto, ein 1 Jahr altes oder ein 2 Jahre altes Auto verkaufen würdest und würdest sagen, der ist in Anführungsstrichen general überholt, weil man vielleicht, weiß ich nicht, neue Reifen aufgezogen hat und neue Bremse, wenn der 50 gelaufen hat, mal ein Beispiel. Dann würde ich sagen, kann man das in ein Verhältnis setzen. Aber general überholt hat auch jeder wirklich ein komplett unterschiedliches Verständnis für. Und wenn du das googelst, dann findest du halt auch, ich sag mal, sehr unterschiedliche Erklärungen. Aber ich finde es in einer Werbung extrem schwierig. Menschen, und das darfst du ja nicht vergessen, das sind ja Menschen, die sowas gucken, sind ja, oder die über Autohero dann auch einen Gebrauchtwagen kaufen, sind ja unter Umständen Menschen, die nicht viel Sachverstand haben. Die sagen sich, okay, wenn die dort sagen, die Autos sind general überholt, dann sind die wahrscheinlich besser als der durchschnittliche Gebrauchtwagen.
Das wollen die auch suggerieren.
Ja, aber mich würde mal interessieren, was machen Sie tatsächlich? Oder geht es da um eine Durchsicht und es wird geguckt, ob technisch alles okay ist?
Natürlich,
Das
das
hat
ist nur
aber mit
eine, das,
general überholt nichts zu tun.
nee, das ist nur eine Durchsicht und das General überholt fällt Ihnen von 100 Autos vor allem auf die Füße und das ist auch egal, das ist schon kalkuliert.
Ja, das hast du recht, ja. Das ist
Ne?
eine
So.
ganz, ja, das ist eine ganz betriebswirtschaftliche
Ja,
Entscheidung,
ja.
das so zu bewerben
Ja.
wahrscheinlich. Ja. Ja, dann habe ich mich diese Woche, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Jens, aufgeregt.
Über den neuen Siebener?
Okay, nehmen wir erstmal den neuen
Der
Siebener,
spielt
ja.
euch ja in die Karten, ne?
Ich weiß es nicht. Also
Ich bin übrigens, also, spielt euch in die Karten.
Also ich
Ich habe
weiß,
mir
was
die
du
Zahlen hier
meinst.
mal aufgeschrieben. Ich war ganz überrascht. Ich habe in einem Artikel gelesen, da auch wurde kontrovers das Design diskutiert. Muss man kein Hehl draus machen. Ich finde, die Karre sieht total scheiße aus. Also wirklich vollkommen daneben. Griff ins Klo. Wo sie dann erklärt haben, ja, nee, ein Großteil der Kunden wünscht auch gefällige Autos bei BMW. Haben sie in der Umfrage 2/3. Und das würde auch so gestylt, der Großteil der Autos. Also 3er und 5er würden auch so aussehen. Aber es gäbe gute 30% der Kunden, die würden auch lieber. Oh, warte, müssen wir müssen mal kurz hier lieber.
So,
Genau.
jetzt sind wir stehen geblieben beim 7er
Ja,
BMW.
beim 7er. Genau. Und 33% der Kunden haben lieber extrovertierte Autos. Mit die wären das solche Experiment-Design-Geschichten. Ja. Also ich bin der Meinung, dass man die DNA der Marke damit beschädigt, ehrlich gesagt. Ich meine, es sieht aus wie ein Citroën Picasso in breit gezogen und es sieht definitiv, also für den asiatischen Markt ist es perfekt, brauchen wir nicht drüber sprechen, das Design. Ich finde das Auto ganz schlimm optisch von außen. Am schlimmsten ist diese gezeigte Variante M-Paket und dann in matt-schwarz. Das sieht aus wie so eine Darth Vader-Kiste. Witzigerweise ist der innen drin sehr hübsch. Das haben die schön gemacht.
Findest du?
Ich finde
Also ich
innen
finde, es
drin
ist
das
sehr
Bild.
klar. Ich finde das Design sehr klar. Du hast ja eigentlich dieses Display und so ein bisschen kritisiert. Ich muss gestehen, das ist ja nun bei fast allen sehr, sehr ähnlich. Aber eins, und deshalb stimme ich dir zu, wenn du von der DNA sprichst, ein fahrerorientiertes Cockpit ist das definitiv nicht mehr. Und
Nein.
das ist eigentlich das, was ich mit der Marke
Ey,
BMW immer verbunden
Fahrrad,
habe.
die, jetzt mal auch Abmessung. Das Ding ist 5,39 Meter lang.
Ernsthaft?
Ja,
Ernsthaft?
der ist länger wie die alte Langversion.
Aber
Es gibt
dann.
nur noch eine Länge. Der ist 5,39 Meter lang. Alter, ich könnte nicht mal zu Hause in meinem Haus eine Parklücke stehen mit dem Auto. Würde vorne rausgucken.
Okay,
Ey,
krass.
was soll das denn?
Krass.
Was ist denn das für ein Dampfer? Und auch
Wahnsinn.
dieses Aufrüsten in jede. Es wird ja aufgerüstet. Was ich klug finde, ist der Schritt übrigens zu sagen, das verstehe ich bei Mercedes eben nicht. Ich verstehe diese EQS-Serie nicht, weil ich finde die auch designmäßig komplett daneben. Also ich finde es klug, einen 7er zu nehmen und zu sagen, okay, das ist ein 7er und ein i7 und die sehen gleich aus. Ja? Ich habe die Wahl, ich hätte zum Beispiel bei Mercedes eine S-Klasse elektrifiziert, hätte viel mehr Stil und viel mehr Auftreten wie dieser EQS. Was ich meine.
Ja, das so, klar.
Das ist, also ist meine Meinung.
Ist eben eine, ja, ja, genau.
Das ist eine Strategieentscheidung.
Es ist nicht nur eine Strategie, es ist eine ganz andere Plattform. Also, und die Plattform von dem EQS ist ja beispielsweise
das
jetzt auch
richtig.
Die Basis von dem EQS SUV.
Ja, das ist alles richtig, aber BMW hat es ja trotzdem geschafft, obwohl es zwei verschiedene Plattformen sind, sehen die Autos gleich aus.
Die Frage ist halt nur, kriegst du damit eben auch wirklich die letzten Kilometer rausgekitzelt über die Form und über den Luftwiderstandsbeiwert?
Scheißegal.
Oder nicht?
Interessiert doch keinen.
Ah, das interessiert die Leute irgendwie schon.
Die letzten Kilometer. Das Problem ist doch, du hast in dem BMW ja schon einen 100 Kilo Flachbildschirm im Dach hängen, der elektrisch rausfährt
mit Lautsprechern. Das habe ich, als ich das gesehen habe.
Dieses Kino.
Ja, irgendjemand hatte geschrieben, die haben ein faltbares Kino im Heck oder so.
Ja.
Und dann habe ich gelacht und habe gedacht, das ist ja ein lustiger Spruch. Und dann gucke ich das Bild an und denke, haben die wirklich?
Ja, ja.
Boah.
Und auch diese, hast du diese Bedienungssatelliten in den Türen gesehen? Die sind so, das sind so riesen Displays, die sind größer wie ein großes iPhone. Komplett so Touch. Das sind Touchscreens in den Türen, mit denen du bedienst und Fensterheber hoch.
Okay, cool.
Weiß nicht, ob das cool ist. Das ist total bescheuert.
Ja, also ich finde es. Nochmal, das ist aber das, was die Menschen, also die Menschen, die so ein Auto kaufen, offensichtlich dann auch in den Ländern außerhalb von Europa, die sind halt sehr techy unterwegs.
Ne? Ey, aber technisch wird da aufgerüstet, was nur geht. Ne? Und auch hier Audi ist auch geil mit dem Urban Konzept. Sie haben doch so ein Urban Konzept vorgestellt. Dieses Ding ist 18 Quadratmeter groß oder was, keine Ahnung. Der ist auch, das ist fast 6 Meter lang, das Ding. Ne? Das soll doch für Städte konzipiert sein. Dieser Urban, für welche Stadt denn? Für Megacities in Asien oder was? Keine Ahnung. Damit kannst du hier nicht mal, da kommst du im Gängeviertel nicht mal durch eine Straße.
Aber da ist es das nicht irgendwie, ist es nicht irgendwie komisch?
Ich meine,
wir haben ja schon ein paar Mal jetzt drüber gesprochen. Wir haben ja vorhin angefangen mit dem Renault 5 und da habe ich ja auch geschrieben, wie wenig Gewicht der nur hat. Der ist ja super leicht gewesen. Der wiegt 760 Kilo.
Gut, der hat auch keine Knautschzonen und keine moderne Technik.
Ist ja richtig.
Klar.
Ist ja richtig. Aber ein Smart hatte das.
Und
ein Smart war die erste Variante auch relativ leicht.
Ja.
So, jetzt werden die Autos viel, viel schwerer. Der EQS SUV, 3-Tonnen-Auto.
Ja, nicht nur 3, sondern mit Zuladung kratzt er an der Grenze dessen, was du überhaupt mit deinem normalen Führerschein noch fahren darfst. Du musst einen LKW-Führerschein haben.
Ja, 300 Tonnen, ne?
Ey, Leute.
Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn.
Jetzt pass auf. Normaler Winter in Mitteldeutschland, im Westerwald, es wird glatt.
Mhm.
Und das Ding fängt an zu rutschen.
Mhm.
Und rutscht, und rutscht, und rutscht, und rutscht, und rutscht. Das kriegst du ja gar nicht mit 3,5 Tonnen.
Ja.
Ein PKW.
Ja.
Ich finde das alles pervers. Ich mache es in die andere Richtung. Ich kriege ja einen Smart Roadster wieder zum Verkauf.
Habe ich gesehen. Und jetzt, bevor du das sagst, ist ein witziger Zufall, weil mein Kumpel Nils, mit dem ich den einen Tag zusammen, vielen Dank nochmal Nils, an meinen Autos ein bisschen geschrubbt und gesäubert habe, der hat auch so einen Smart Roadster Coupé.
Ja, das ist übrigens, den verkaufe ich zum dritten Mal.
Nee,
ja,
zum dritten.
Den habe ich in der alten Garage 2014 schon mal verkauft.
Mhm.
Das erste Mal.
Mhm.
An Dr. Warnecke.
Mhm.
Unser Shell-Doktor, Professor.
Mhm.
Der ist ein bisschen gefahren. Dann habe ich ihn 2019 an den jetzigen Besitzer verkauft.
Mhm.
Der hat jetzt keine Lust mehr. Und jetzt kommt er wieder. Und er war 30 Sekunden online, kriegt die schon eine WhatsApp, ist schon reserviert.
Ohne dass derjenige, naja, der wird den Preis wissen. Du hast ja keinen.
Der hat mich gefragt, was er kosten soll.
Okay.
Und habe ich geschrieben, ja, brauchen wir nicht drüber sprechen. Der Wagen kostet Mitte 20.
Ja, ja, habe ich mir gedacht.
So.
Mhm.
Ja,
Wahnsinn.
Aber ich bin mal jetzt tatsächlich, da seht ihr auch die Wertentwicklung. 2014 hat er gekostet 14,9.
ja.
Bei mir.
Ja.
Und da haben schon alle geschimpft. Ist der denn verrückt?
Ja.
14,9, jetzt spinnt er.
Ja.
Da war der, okay, auch da war der 28.800 Kilometer gelaufen. Ich habe nachgeguckt. Jetzt ist er 31.300 gelaufen. Das ist in den letzten 8 Jahren nur 200.000 Kilometer gefahren. Hat aber beim jetzigen Besitzer, weil die Felgen so angemarkt waren, der hat einen komplett neuen Felgensatz nochmal gekauft.
Oh, die Brabus-Felgen?
Ja, die sind komplett
neu. Großen Brabus-Felgen, ne?
Ja.
Ich habe mich in das Auto reingesetzt.
Ist auch ein Brabus-exklusiv. Mit Vollleder, mit dem Navi APS 30, also mit dem in Smart Design. Smart Navigation und Sound heißt das.
Ja, genau.
Geiles Ding. Ich bin hier damals auch eine Runde gefahren.
Die fand ich super, die Dinger.
Ja, ich hatte ja selber einen neu.
Nils ist aus Bremen mit dem Auto über die Landstraße nach Soltau gefahren. War auch für ihn, der sagte, ist eine Wonne, ne? Das Dach rausgenommen und so. Und ich habe mir das Auto mal ein bisschen genauer angeguckt und kenne jetzt auch die Schwachstellen. Also der hat ja die Seitenfenster sind ja aus Kunststoff. Die werden ja dann auch irgendwann, kriegen die so ein bisschen
hinten
so ein bisschen krischelt, genau.
Ja. Und also nochmal, wir reden über das Smart Roadster Coupé.
Genau,
so.
Den finde ich auch optisch viel schöner
ja,
mit diesem tollen Heck.
Ja. Und wieso den Dach rausgenommen, so ein elektrisches Dach?
Ja, ja, okay, ist elektrisch, ja.
Das, fährt, auch, genau. Das ist die geile Konstruktion. Das Dach fährt elektrisches Stoff, fährt oben zusammen und fährt dann auf zwei Schienen geführt nach hinten, hinter die Sitze und legt sich in den Kofferraum.
Und deshalb, ich dachte tatsächlich, es wäre ein Tagerdach.
Nein.
Okay,
nein.
Ja, siehst du, weil ich habe das nicht gesehen, deshalb, okay. Und dann, kennst du das Problem, was die haben? Die haben ein Problem mit dem Rückfahrscheinwerfer.
Nee, das
kann ja, das ist ganz witzig, weil ich gucke mir so die Rückleuchte von ihm an und sage, Mensch, was ist da denn? Ja, sagt er, da hat er beim letzten TÜV schon eine Folie rübergeklebt, damit man das nicht sieht. Und zwar löst sich da der Kunststoff, weil der Rückfahrscheinwerfer die Rückleuchte so stark aufheizt, wenn du den Rückwärtsgang drin hast, dass nach 10 Sekunden, dass das anfängt, sich zu schmilzen, okay, und aus dem gesamten Leuchte zu
lösen. Dann ist der, den ich hier habe, nie rückwärts gefahren.
Und jetzt kommt's, die linke Leuchte kannst du überall kaufen. Die hat aber keine. Nicht. Und genau. Und die rechte mit dem Rückfahrscheinwerfer kriegst du nicht. Da musst du richtig lange nachsuchen. Also wer sowas hat, Nils sucht das noch. Das war Nils erstes Auto. Und er hat ja zum Glück behalten. Weil
hat er auch einen Brabus? Oder?
Nee, aber die haben ja sowieso schon viel Power. Das wusste ich gar nicht.
Ja, es gibt mehrere Varianten. Es gibt das Smart Roadster Coupé, hat 84 PS.
Ja.
Nee, 82 PS.
Ja.
Und dann gab es ein SB1-Kit von Brabus, hat er 90 PS. Und der echte Brabus hatte 101 PS. Und dann gibt es von dem Smart Roadster, also nicht mit Coupé, gibt es noch eine Basic-Variante mit, ich glaube, nee, mit 61 PS.
Okay, nee, dieser hier hat auf jeden Fall den über 80 PS.
82 PS, der geht
und,
richtig.
Und genau, auch. Und was war noch besonders? Ach so, ja, und als er den gekauft hat, war der schlecht annonciert, weil der hat eine Automatik, stand aber als Schaltwagen annonciert. Weil das gab es ja, war ja eine Option.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Es gibt die nicht, als mit Schaltgetriebe war.
Ja, okay, dann war er trotzdem in Anführungsstrichen falsch annonciert wahrscheinlich, weil...
Nee, die einzige Option gab es bei den früheren Smarts nur...
Mit der Taste.
Mit der Taste.
Genau.
Aber bei dem Smart Roadster war das serienmäßig.
Sicher?
Wenn du das sagst?
Okay.
Also beim Roadster Coupé okay. auf jeden
Fall, ja, mit 82 PS auf jeden Fall. Er hat den in diesem blauen Metallic.
Ja.
Auch mit einer schönen Felge drauf. Also ich kannte das noch, weil ich mich daran erinnere, in der Zeit, als die neu waren, gab es die relativ schnell, weil die sich ja nicht so wirklich gut verkauft haben, für die Mitarbeiter in so einem Mietmodell, recht günstig. Und ein Kollege von mir hatte sich so ein Auto damals besorgt. Und das Ein- und Aussteigen muss man auch ein bisschen geübt haben. Ja. Ne? Das ist so ein bisschen, der ist schon sportlich. Ja. Das Auto ist so schön kompakt, um darauf zurückzukommen. Das waren halt richtig schöne, kompakte, kleine, sportliche Autos. Und mit den über 80 PS und ja, einem Gewicht von, was wiegt so ein Ding? Wiegt keine Tonne, glaube ich.
Nein,
weit nicht.
Keine 800 Kilo.
So, und das macht der halt Hölle Spaß.
Ich das macht lass Spaß. Mich nicht lügen. Ich meine, der wäre sogar 20 oder 30 Kilo leichter wie der kurze Smart.
Siehst du?
Das macht tierisch Spaß. Ich hatte ja selber einen. Ich hatte ihn als Neuwagen.
Ja, ja
von und daher. Das, auch mit dem Fahrwerk. Es gab einen Test in der Sportauto, glaube ich, dass auf dem Hockenheimring gab es eine Kurvenkombination, die G-Kräfte, die der aufbaut, waren höher wie vom Porsche 964 damals.
Tja, Gewicht halt, ne?
Ja.
Das ist schon
toll. Unglaublich, das Ding.
Ja.
Auch hier Riesendiskussion gestern, auch 12.000 Mal angeklickt. Und natürlich auch, ja, mal gespannt, wie teuer der Schrott ist und so weiter. Weißt du, immer diese, die Hater waren sofort vor Ort. Mhm. Ah, ist aber zu spät, Leute, ist schon reserviert. Also was soll ich machen? Ne?
Ja, ja, ich finde ihn vor allem in Silber irgendwie total charmant. Der sieht gut aus, der sieht so erwachsen aus.
Ja, was ein bisschen schade bei diesem Exklusiv ist, da ist ja alles lackiert in Wagenfarbe. Und ich fand immer schön, dass der Kontrastteil
war. Dieser Kontrastteil,
ne? Ja. Also dass diese Frontmaske und so in diesem grauen Kunststoff war, das fand ich irgendwie ganz cool. Aber ich finde ihn selber sehr, 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 sehr geil, den Wagen.
Ja, cool.
Sehr geiles Auto.
Cool. Genau. Ich habe gestern übrigens einen Anruf bekommen, das war total cool. Irgendwie rief mich eine Nummer an, die ich nicht kannte. Und bin ich rangegangen und dann sagte er, ja, hier ist Dennis Schuster. Ich habe meinen Namen nicht, aber von meinem Auto in eurem Podcast gehört. Ich sage, oh, was für ein Auto denn? Ja, mir gehört der Polo Genesis, der übrigens nur 6.000 Kilometer gelaufen hat. Mit allem drum und dran, also mit der Kassette dazu und so und hier und da. Du hattest ja von dem Auto gesprochen.
Ja, wann kommt der denn jetzt?
Ja.
Ja, Dennis. Wurde mir hier groß angekündigt, hat sich nie wieder gemeldet. Was
also
los?
Er will auf jeden Fall vorbeikommen. Er fährt das Auto natürlich auch nicht. Hat ja auch nicht zugelassen, weil er will natürlich auch nicht, dass da mehr Kilometer drauf kommen. Aber der ist ja nicht weit weg.
Aber
der
ist auch nicht sinnstiftend, ne?
Ja,
ja. Du kannst ja.
Und was wenn ich nicht wusste, Ja, ja, also du hast recht. Hast du recht.
Wenn er nur 6.000 gelaufen ist, dann fahr doch 2.000 da drauf in 5 Jahren, ist doch scheißegal.
Ja. Was du auch vorhin erwähnt hast, mir war nicht klar, dass es da so ein verrücktes Soundsystem gab, mit einem Subwoofer hinter dem Sitz und nochmal im Kofferraum. Mhm. Also als Option, was im Grunde keiner genommen hat, aber dieses Auto hat das halt.
Ja.
Wahnsinn. Also das würde mich auch schon mal echt interessieren, das Ding.
Gab es garantiert im Votex-Katalog als Zubehör auch zu kaufen.
Ja, ja.
Kennst du den Votex-Katalog?
Ja, klar kenne ich Votex noch.
Votex, das war für die Jüngeren von euch der Zubehörkatalog von VW.
Genau.
War geil gemacht.
Ja, da waren so die ganzen schönen Tuning-Sachen drin. Und die haben auch immer recht schnell reagiert. Also recht schnell reagiert auf das, was in ist. Ne?
So, ja. Ach so, nochmal, ich habe mir das hier noch auf den Zettel geschrieben, nämlich wie ich diesen Bericht über den 7er gelesen habe.
Ja.
War, stand, über das Design stand da drunter, irgendwas werden sie richtig machen, weil sie haben tatsächlich 2021 PKWs verkauft 2,213795 Millionen.
Ja.
Und Daimler, Kernmarke, 2.093.000, ja. Also ja, haben die 120.000 Autos mehr verkauft.
Ja, stimmt.
Kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja, doch, doch. Also das, krass. Das da gibt's, ja, ja, da gibt's gute Gründe für. Man muss halt aber auch sagen, dass das im letzten Jahr ein sehr, sehr besonderes Jahr war, weil wir also sind in den Markt gestartet und das deutschlandweit nicht nur, sondern eben auch weltweit mit einer Strategie, die heißt Cashflow. Das heißt also, wir haben kaum Autos auf Lager gebaut, sondern alles, was wir gebaut haben, eben für die Kunden. So. Und dann kam ja Mitte des Jahres die Krise in Bezug auf Halbleiter. Und wir konnten die nicht ausgleichen, weil wir hatten keine Autos on Stock. Weil den Bedarf der Kunden, der da war, wir hätten viel mehr Autos verkaufen können, kannst du ja nur befriedigen, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, Zehntausende von Fahrzeugen oder vielleicht auch Hunderttausende weltweit dann on Stock hast. Und wir hatten gar nichts. Und das war für uns ein Riesenproblem. Wir konnten nur mit Lieferzeit verkaufen und da haben wir letztes Jahr bei Mercedes im Verhältnis zu BMW echt Markt verloren. Und aber trotzdem, wer, die machen auch gute Autos. Also ich,
ja, aber wer kauft denn die hässlichen BMWs?
Ich weiß es nicht. Mir gefallen aber leider, also es ist, das ist das Verrückte. Ich kann jetzt nicht grundsätzlich sagen, dass das BMW-Design doof ist. Weil es gibt immer ein paar Autos, bei denen ich sage, oh, ist schon schön oder finde ich schon stimmig.
Aber wie findest du den neuen 7er? Und diesen gleichzeitig die gleiche Fresse hat ja auch dieser X7 oder wie heißt er? Ne?
Ja, ja. Also ich finde, das, mich spricht das nicht an. Also mir gefallen auch Proportionen eines so flachen Scheinwerfers nicht. Ja? Für mich ist es aber
ist
so,
ja gar kein Scheinwerfer, das ist das Bescheuerte an der Sache. Die Hauptfunktion der Scheinwerfer sitzen unten in schwarzen Höhlen, das ist nur das Tagfahrlicht da oben.
Ja, okay.
Total bescheuert.
Und ich muss allerdings immer gestehen, habe ich auch in einem Podcast schon mal gesagt, bei Design ist es bei mir so, dass mir viele Dinge auf Anhieb erstmal nicht gefallen und dann langsam kommt das. Trotzdem, ich kann das super verstehen, weil da gab es ja dann so, ja, einen tollen Bericht auch, wo sie einen E38, also den 7er der späten 90er, quasi da so nebengesetzt haben, weil der ja so unglaublich stimmig ist.
Ja. Und das stimmt alles, und, in Proportionen alles.
Genau, und von daher, genau, bei dem Auto stimmte alles. Der war einfach nur super gefällig, finde ich. Und trotzdem, ich glaube, BMW macht es richtig, dass sie sich ein neues Design suchen. Nur ob das gefällig ist und ob mir das am Ende gefällt, das kann ich dir in 2 Jahren sagen.
Ja, Mercedes hat ja auch so eine Rallye hinter sich, finde ich. Also Mercedes hat auch so eine Phase, wo ich manchmal gesagt habe, das wird ja immer schlimmer. Und dann so blöd, also ob es die Scheinwerfer waren oder die Rückleuchten, wurde immer komischer. Und da habe ich das Gefühl, dass man ein bisschen zurückgefunden hat zu so einem harmonischeren Design. Ich finde, die sind wieder harmonischer geworden.
Finde ich auch. Also es ist tatsächlich auch so, dass ich bei uns nicht sage, irgendwie das Auto ist blöd oder hässlich, sondern ich kann die mir gut angucken. Die EQ-Modelle sind teilweise gewöhnungsbedürftig, teilweise finde ich sie auch sehr stimmig, wie zum Beispiel beim EQB. Der wiederum ist so, wie du das beschreibst, der sieht aus wie ein GLB, ist aber davon die elektrische Variante, hat dadurch einen etwas anderen Grill und die Rückleuchten hinten sind durchgezogen. Das ist ja so ein bisschen das Erkennungszeichen für das Thema EQ. Hat aber auch den gleichen Nutzwert und es gibt ihn, das finde ich super, bei dem GLB oder bei dem EQB auch als Siebensitzer, obwohl er ein relativ kompaktes Auto ist. Das Auto finde ich tatsächlich mittlerweile sehr sinnvoll. Trotzdem,
zu teuer.
Zurück zu den Klassikern nochmal. Du hast ein Bild gepostet und da bin ich so ein bisschen wieder ins Schwärmen gekommen. Ich bin ja kein großer Fan von Audi.
Ja, acht.
Aber der A8, ja, erste Serie, ja, ist ein Masterpiece.
Ja, hatte mein Vater auch.
Das ist auch ein Masterpiece an...
Es ist so ein gediegenes Design.
Gediegenes Design, es ist Understatement. Trotzdem ist es State of the Art, so in der Art und Weise des Automobilbaus, kleine Spaltmaße, die leuchten alles gut integriert. Und man könnte ja jetzt sagen, naja, sieht ja auch nicht viel anders aus als ein Audi 80 in groß. Nee, genau die Proportionen bei dem Auto stimmen zu 100%. Also Scheinwerfergröße, Rückleuchtengröße, der Grill, das Audi-Zeichen im Verhältnis zum Grill, es passt alles. Und er ist auch im Innenraum, ist ja sehr unaufgeregt. Also er ist ja gefühlt ein Audi, recht eigenständig, mit Wurzelholz. Spätere Varianten haben dann ja auch diesen Monitor, so wie der S8, den du hier hattest. Und ansonsten siehst du Wurzelholz, siehst Tasten für das, was du bedienen möchtest. Es ist alles klar. Du setzt dich in das Auto rein und es ist sofort
keine
alles
Frage.
Klar. Keine Frage. Ne? Und dann eben diese, das fand ich bei Audi auch immer ganz nett gemacht, diese Schaltkulisse für die Tiptronic. Also sozusagen so, alles klar. Ich habe hier, und das war ja auch so ein bisschen so die Denke, für den einen oder anderen, der ja nur Schaltung kannte und dann diese 8-Zylinder ja eigentlich mit Automatikgetriebe natürlich am besten funktionierten, dass du dann sagst, okay, du hast eine zweite Schaltkulisse, so ein bisschen so wie bei den Amerikanern His and Hers, und kannst dann dort plus minus selber schalten. Machst du ja am Ende eh nicht. Ne? Und dann war es auch gut positioniert, weil sie hatten ja tolle Motoren. Sie hatten 3,7 oder 4,2 Liter V8. Ich glaube, etwas später, ich glaube, den gab es nicht von Fleck weg, gab es dann den 2,8 Liter. Der aber ja mit seinen 194 PS, glaube ich, hatte er das Auto auch bewegt, sagen wir mal.
2,8 Liter, 174 PS.
2,8er, ja. Also hat's aber trotzdem der 174 war doch der, ich hätte jetzt gesagt, der war vorher. Aber,
und ja? Gab es den nicht sogar nur mit Frontantrieb dann?
Das kann sein. Es gab ihn ja dann auch. Und das waren ja waren sie die ersten oder waren sie mit BMW gleichzeitig, die einen Diesel eingebaut haben, den TDI? Mhm.
Es gab einen 3,3 Liter TDI.
Den gab es später, aber auch den 2,5er.
Stimmt, richtig.
Und genau. Der war zwar relativ schwach motorisiert, aber extrem sparsam.
Ja, das Auto war nicht so schwer.
So.
Der hat ja, jetzt sind wir wieder...
Auch, da sind wir auch wieder beim Gewicht.
Das ist ein großes Luxusauto, das wog aber keine 3,5 Tonnen, wie euer neuer Mercedes da.
Ja.
Ey, 3,5 Tonnen, ey, das ist... Alter Falter.
Ja, Wahnsinn, ne? Und trotzdem muss ich da echt nochmal sagen, der Audi A8 ist ein Masterpiece.
Ist
wirklich ein Masterpiece. Und kein A8 danach, sorry, ist aus meiner Sicht so gut, wie der erste es war. Und der war auch natürlich viel besser und konsequenter als ein V8, weil er halt auch sehr eigenständig konstruiert war. Und hatte eine optimale Größe. Ja? Schade, ich hätte damals, das war ganz knapp, hätte ich mir einen kaufen können, als mir mein 500e geklaut wurde, Anfang der 2000er, hat ein berühmter damaliger RTL-Nachrichtensprecher von uns ein Auto bekommen und hat seinen A8 in Zahlung gegeben. Und da hatte ich damals noch gefragt, das waren 4,2 Liter, 300 PS. Ne? Das war ja alles so, auch das passte. Ne? 300 PS, 8 Zylinder, 4,2 Liter.
Mein Vater hatte den auch, der hat auch einen 4,2er in schwarz-schwarz.
Ja, perfekt. Ja. Perfekt. Den finde ich sogar in schwarz-schwarz auch. Ja. Normalerweise wäre das nicht meine Farbkombination, finde ich beim Audi aber vollkommen in Ordnung. Ja, siehst du, ja, die 8 danach, die habe ich fast schon wieder vergessen. Die waren zwar auch nicht schlecht, aber lange nicht so ein Masterpiece.
Nee, das ist aber oft so, dass in vielen Baureihen das erste und danach wird es auch nicht mehr viel besser. Dann wird immer nur irgendwie weiter rumgefummelt, auch am Design, aber. Ja.
Naja, ich glaube, es ist halt auch die Zeit. Also klar, wir gelten ja jetzt wahrscheinlich schon so ein bisschen auch hier als die, die immer über die gute alte Zeit sprechen. Aber es war natürlich noch aus dem Vollen geschöpft. Also damals war es halt so, dass es die Superlative damals hießen, Leistungen von 0 auf 100, teilweise auch Gewicht. Also gerade das Thema Aluminium hat Audi dann ja reingebracht und alle haben dann gedacht, Aluminium Space Frame. Damit konntest du ja schon gut werben, ne? Das war ja schon was Gutes. Und ich weiß noch, wie man damals dann gesagt hat, ja, ist aber schwierig, Aluminium im Automobilbau, weil das kann ja keiner reparieren, wenn du mal einen Unfall hast und so. Ich meine, wenn du ein Auto baust, musst du es ja eigentlich nicht so konstruieren, damit man es reparieren kann, wenn man einen Unfall hat. Ja?
Ja.
So hat ja auch keiner die keine Ahnung was entworfen. Also dafür ist es ja nicht da.
Ja, das ist immer, wenn Leute zu mir sagen, bei manchen alten Autos, ja, schade eigentlich, dass die kein Airbag haben. Dann sage ich immer, ja, aber den Airbag nützt auch nur was. In dem Ernstfall, da ist das Auto aber so kaputt, ja, dann ist es eh Wurst.
Ja,
ja. So, ja, ne? Ja. Also dann hat man es auch kaputt gefahren.
Ja, ja, genau.
So.
Genau.
Ja, das hatten sie nur spazieren.
Dann habe ich in unserem Podcast auch mit Nils letzte Woche, haben wir ja drüber gesprochen. Der Andreas Kühn hat mich heute nochmal angesprochen, von dem soll ich dich übrigens schön grüßen. Und hat mir ein paar Bilder geschickt. Er hätte alle Prospekte von den ganzen Sondermodellen Golf 2. Also,
wer ist denn Andreas Kühn?
Ja, das musst du wissen, weiß ich nicht. Ich will ihn wissen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist er ein netter Hörer von uns.
Okay.
Und er ist da ein Riesenfan, war auch sein erstes Auto. Und da hat er hier wirklich, also Golf Country, Golf Match, Golf GTI Edition 1, Golf Hit, kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, das war aber auch eine einfache Variante, aber richtig einfach. Golf Fun, auch eine einfache Variante. Golf Sky, Golf Memphis, Golf Tour, Golf Boston, und jetzt kommt dein Lieblingsmodell, Golf Moda.
Geil.
Golf Bistro, ist auch gut, ne?
Ja.
Golf Flair, den fand ich cool. Da gab es eine geile Farbe.
Ne, der war in diesem braunen Metallic.
In diesem braunen?
In die Kiwi Metallic hieß die Farbe.
Kiwi Metallic?
Ja.
Geile Farbe. Und dann mit diesem Schriftzug in so einem Türkis, ne?
So. Nee, weiß war der.
War der weiß? Ja, das sah auf jeden Fall super aus. Ja. Dann hat er hier noch den Madison, Manhattan. Ja, also alles dabei. Hier, Fire and Ice. Ja, das war so eine Zeit. Ich finde, Jens, ganz ehrlich, du brauchst mal einen Golf 2 hier. Hast du jemals einen normalen Golf 2 hier mal gehandelt?
Nee.
Wirklich noch nie einen Golf 2?
Nein.
Unfassbar eigentlich, oder?
Was soll das sein?
Ja, keine Ahnung, könnte auch ein Fire Nice sein.
Nee, was auch geil wäre, wäre ein Karat. Ein Golf 2 Karat mit dieser noblen Velour-Ausstattung, ja. Dann als 90 PS Automatik oder
ja.
Was ist das, so ein ja. Luxusbomber aus den Elbvororten.
Ja, da hatte ich auch mit dem Dennis drüber gesprochen, weil er früher ein GTI G60 und jetzt hieß der Edition?
Ja.
In Blau?
Ja, dunkelblau Metallic.
Boah, in so ein Auto stand bei mir damals in Soltau in der Straße.
Mit dreiteiligen BBS.
Und der sah, mit dreiteiligen
BBS. Waren die drei- oder zweiteilig?
Ja, also. Auf jeden Fall hatten die Schräubchen
ja.
Und waren relativ flach, also
ja,
die hatten
ja,
nicht
genau.
Viel Tiefbett.
Genau.
Genau das Auto und dieses Blau war ja eine Farbe, die habe ich nie sonst auf einem anderen Sondermodell gesehen. Die sah so super aus. Und dann mit diesen roten Akzenten und eben G60, ganz ehrlich, das war ein richtiger Flieger damals. Ein Traumauto. Aber auch nicht mehr zu, also du wahrscheinlich, wenn du Wörthersee fährst zu dem Treffen dort, dann siehst du sie vielleicht, aber
ich glaube auch.
Wo sind die Autos hin?
Keine Ahnung, ist mir nie angeboten worden. Oder so ein Golf GT Spezial, so ein einfacher, ein Oak-Grün Metallic.
Ja, genau. So, ne? Genau. Und mit einer niedrigen Laufleistung und in einem Top-Zustand.
Das sucht ja jeder.
Unglaublich. Aber ich finde das, finde ich schon sehr erwähnenswert, dass ein Golf 2, der ja nun, weiß ich nicht, wie viele Millionenfach in Deutschland gelaufen ist, dass so ein Auto noch nie in der Garage 11 gehandelt wurde. Und dass aber auch keine Marktexistenz sind, die so besonders sind, ne?
Vielleicht sind sie existent, da sind sie mir aber noch nicht angeboten worden.
Ja,
ich kann es nicht sagen.
Wahnsinn. Ja, aber vielleicht fühlt sich ja jetzt jemand ermutigt, sich seines Autos zu trennen und über die Garage 11 zu verkaufen. Wer weiß.
Bringt mir eure Golf Karat.
Oder was auch immer für Sondermodelle. Ich habe ja ein paar vorgelesen. So, Jens, du hast auch noch ein bisschen was auf dem Zettel, habe ich gesehen.
Nee.
Wie nee?
Ich hatte hier so einen Schmierzettel, wo ich mir so 3-4 Sachen aufgeschrieben habe, aber...
Tatsächlich?
Ja.
Ja, ja. Also dann will ich nochmal empfehlen für diejenigen, denen das interessiert, weiterführende Informationen zum Renault 5. Das ist ein ganz liebevoll gemachtes Buch. Und zwar, wenn ich das richtig gesehen habe, auch, ja, sieht das mehr nach Leidenschaft aus, dieses Entwerfen dieses Buches. Der Autor ist Ulrich Knaack. Und der hat so ein paar Bücher gemacht, aber ist wohl Spezialist für das Thema französische Autos. Ich wollte mal gucken, der kommt aus Münster, wäre eigentlich auch mal jemand, der bestimmt eine Menge zu erzählen hat. Das ist nämlich Technikhistoriker und seit 1995 freier Autor und sein Arbeitsschwerpunkt ist die Geschichte französischer Automobile. Gar nicht so uninteressant.
Oh lala.
Oh lala, genau. Genau. So, und wenn du nichts auf dem Zettel hast.
Haben wir gar kein Quartettspiel?
Doch, na klar. Aber und ob. Und ob und ob und ob. Wir nehmen mal wieder das hier, das war gut letztes Mal. Auch wenn da natürlich wie immer auch so ein paar Fehler drin waren. Vielleicht hast du ja diesmal Glück und ziehst mal was Ordentliches, Jens. Wenn du schon hattest, legst du es weg. Der Blick sagt gar nichts.
Ich weiß nicht, ob ich das schon hatte. Kann mich nicht erinnern.
Nee?
Ist grün.
Ist es ein... Ist grün? Ein Franzose?
Nein.
Dann ein Engländer?
Nein.
Ein Italiener?
Nein.
Das ist ein deutsches Auto?
Ja.
Okay. Grün, ist es ein Volkswagen oder ein Audi?
Nein.
Oh, das ist ein Mercedes?
Ja.
Oh, dann ist es ein 116er in grün?
Nein.
107er?
Nein.
123er?
Ja.
Ah! Und Motorisierung 280e? Meistens nehmen wir ja immer die großen Motorisierungen in den Quartett-Spielen.
Nee, du hast es eigentlich fast erraten. Ich sag, was ist es? Es ist ein Mercedes Coupé 280C.
Ah, und dann in dem, ja, das ist dieses Gelbgrün, ne?
Ja, ist es so ein Gelbgrün?
Haben wir noch nie gehabt.
Genau, nee.
Ja, 123er Coupé. Das ist auch so ein...
Als Vergaser, komisch, oder?
Ja, ist aber der schöne Sechszylindermotor, ne? 156 PS, kann das sein?
Ja, hier steht schon 115 Kilowatt, also 156.
Ja.
190 Höchstgeschwindigkeit, Sechszylinder.
Ja, gilt natürlich, also man muss halt sagen, dass die
ist keine Rakete.
Die Vergaser, ja, und man muss ja sagen, die Vergaser waren halt immer ein Ticken günstiger natürlich als die Einspritzer. Das gab sie ja parallel, aber im Grunde, wenn man so ein Auto ein bisschen gefahren hat, hat sich der Einspritzer sofort bezahlt gemacht, weil der Unterschied im Verbrauch war relativ enorm.
Ja, aber heute kannst du froh sein, wenn du so ein Auto reaktivieren willst, wenn es einfach nur ein Vergaser ist.
Ja, klar. Also bevor du.
Ich sag nur, der alte Volvo 244, der GL,
ja.
Ne, trotzdem ohne Sprit da drin, läuft der halt ganz einfach. Wenn das ein Einspritzer wäre, würde er sicher nicht laufen.
Nee, dann muss man sich das Ganze ein bisschen genauer angucken, auf jeden Fall. Ich fand das 123er Coupé immer schön, aber komischerweise haben die alle ein Schicksal. Die ganzen Coupés haben immer irgendwie nie so richtig glatte Seitenteile, haben immer Rostprobleme gehabt, sind halt auch oftmals, das ist auch, glaube ich, der Grund dafür, warum man weniger schöne Coupés als Limousinen findet. Die Coupés sind halt auch gefahren worden von Menschen, richtig viel genutzt.
Ganz komisch, die 123er ist, ich finde die ganz merkwürdig.
Ja? Du magst durch die Wand weg die Autos nicht so gerne?
Lieber ein 124er dann wieder. Ein 113er, der fährt bei mir immer unten durch. Und das Coupé gefällt mir nicht.
Ja.
Ich finde die Proportionen vom Dach nicht so gelungen. Beim Strich 8 übrigens genauso. Ein Strich 8 Coupé sieht auch komisch aus eigentlich. Das ist auch zu flach zur Seitenlinie, weil die Seitenlinie hat man ja nicht geändert. Und beim W124, das ist harmonisch.
Ja, ich habe diese
aber
Woche.
Dann sind wir direkt wieder beim W126 und dann ist wieder alles perfekt.
Dann ist wieder alles gut, ne?
Ja.
Ich habe diese Woche tatsächlich gezuckt, weil ich habe bei Mobile ein 123er Limousine gefunden, die exakt so ist wie der, den mein Vater damals hatte. 200er Diesel, englisch-rot, innen, ja, wie hieß das damals? Ist auf jeden Fall beige gewesen.
Bambus?
Auf jeden Fall so beiger Stoff. Auch ohne
extras das Ding natürlich. Beim Grün.
Ja,
ist, glaube ich, noch früher. Bambus.
Ist ein 78er oder so.
Ich glaube, wie beim Strich 8, da hieß es auch Bambus, glaube ich. Ja.
Und auf jeden Fall genauso von der Ausstattung her auch, also was heißt genauso von der Ausstattung? Es ist typischerweise beim 200er Diesel einfach Wegfallausstattung. Da kann man ja froh sein, das war nämlich auch ein Extra, ist, dass er eine Servolenkung hat. Und das war es dann auch. Aber genau das Auto und irgendwie in so einem Zustand so, ja, kann man fahren für 5.000 Euro. Da kamen schon Erinnerungen hoch. Ja, aber wenn man heute, ich habe dann irgendwie versucht, meiner Frau das zu erklären, wie das ist, wenn du so ein Auto mit 60 PS und 123er fährst. Das ist so, es ist egal, wie viel Gas du gibst. Die Gasstellung hat nichts, also hat keine Relation dazu, wie schnell das Auto beschleunigt. Es beschleunigt immer gleich langsam. Ja? Du kannst ja durchdrücken, es ändert nichts.
Nee.
Weißt du, wie ich meine?
Nee.
Das ist bei dem Auto wirklich so, du kannst von der Ampel losfahren, packst den ersten Gang rein, gibst Vollgas und das Auto setzt sich in Bewegung.
Ja.
Und es ist egal, ob du Halbgas oder Vollgas gehst. Das Auto stört das nicht.
Es springt nicht nach vorne.
Es springt nicht nach vorne. Du kannst noch so aggressiv gucken, es wird nicht schneller, als es ist.
Nee.
Und die waren echt langsam, die Dinger. Ne? muss man wirklich sagen. Das war schon, du hast das wahrscheinlich nie ertragen müssen. Ich saß dann ja immer hinten drin und war dann ja auch, als mein Vater den 200er Diesel 124er gekauft hat, der wirklich untermotorisiert war, stand in jeder Zeitung. 72 PS Diesel in einem 124er ist echt zu wenig. Ne? Und dann hatten die Dinger auch von Haus aus, auch ein 124er, Achtung, auch das glaubt immer keiner, 4 Gänge. Und der 5. war Aufpreis. Und den hat man sich gerne gespart. Und dann war das so, dass das Auto bei so 120 wird der echt laut, richtig laut. Und ab 135, 140 wird er auf einmal wieder leiser. Also man musste, du darfst niemals zwischen 120 und 135 fahren mit so einem 4-Gang 200er Diesel. Geiles Auto. Naja, gut. Also das ist jetzt nicht unbedingt das, was man zumindest mal in dem Bereich bewegen muss. So, lass mich mal ein schönes Auto ziehen hier. Gucken, ob du das auch errätst. Hatten wir schon? Weg damit. Nächsten.
Mischen?
Nee, brauchst nicht mischen. Wir ziehen so lange, bis das... Ah, schön. Hast du es gesehen eben?
Nee.
Ah, Jens.
Nee, wie soll ich das? Ich kann nicht um die Ecke gucken.
Ist okay. Dann fangen wir an zu raten.
Deutsches Auto.
Nein. Er ist gelb. Du hast mir auch die Farbe verraten.
Er ist gelb. Deutsches Auto. Italiener?
Wir sind hier bei einem Quartett aus den 70ern deutlich.
Italiener?
Ja.
Italienisches Auto?
Ja. Boah. Ich würde sagen, die Farbe ist nicht typisch fürs Auto, also um dir da vielleicht zu helfen.
Limousine?
Nein.
Coupé?
Nee.
Sportwagen?
Nee.
Cabriolet?
Nee.
Kombi?
Nee.
Hä? Limousine? Was gibt's denn noch?
Naja.
Ein Kleinwagen?
Mhm.
Fiat?
Mhm.
126?
Fast.
127.
Ja. Ja. Warum heißt der Fiat Nova 127, steht hier drauf?
Ach, dann ist das schon mit den dicken Stoßstangen. Und ja, genau.
Ja.
Das ist Facelift.
Und Ecki.
Aber die Farbe ist doch ganz, ganz klassisch für ihn. Ganz typisch.
Aber so ein Auto mit den Scheinwerfern, also mit diesen eckigen Scheinwerfern, ist mir auch selten untergekommen, ehrlich gesagt.
Nö, ganz normal.
Ja, das aber ich will nur sagen, es ist
die Facelift-Variante mit... Also früher fuhren die rum.
Ja. Ja. Wäre in gutem Zustand auch mal, also ist sowieso ein Garage-11-Auto, ne?
Ja, natürlich, aber ich hatte ja 127er hier, aber ein frühes Chrom-Modell.
Und in mit dieser tollen Front. Mit dieser tollen Front.
Genau, in Knallgelb, ja, mit diesen Rallye-Streifen.
Ja.
127 ist ein schwieriges Auto, der hat eigentlich keinen Marktwert. Weil so richtig schick ist der nicht. Also gerade die gefacelifteten sind innen drin ganz grauselig. Also die Stoffe sind komisch und dann wurde noch mehr schwarzer Kunststoff und es geht so. Also so richtig als Sport mit 70 PS, dann orange, meistens sind die orange gewesen, schwarz abgesetzt. Das ist auch gesucht, da wird auch was für bezahlt. Aber für die normalen ist eine schwierige Geschichte. Ich glaube, den gab es als, bei uns gab es den gar nicht. Als Seat gab es den, glaube ich, auch als Viertürer.
Den gab es definitiv als Seat, als Viertürer. Das ist übrigens etwas, was ich noch auf meinem Zettel stehen habe, ganz oben sogar. Hast du mitgekriegt, dass wahrscheinlich Volkswagen die Marke Seat sterben lassen wird?
Was?
Ja.
Und dann?
Ja, weil.
Dazu noch
also,
Cupra.
Genau. Quatsch. Weil es wird zu einer. Also, sie wollen die Marke Seat soll quasi komplett elektrifiziert werden und dadurch dann eben nur noch Cupras.
Ach, warum?
Und der Name Seat, ich bin mir 100% sicher, wird dann wegfallen. Und das finde ich natürlich, ich meine, als halber Spanier sowieso, aber einfach auch aufgrund der besonderen Modelle, die es auch bei Seat gab und dann der extrem coolen Entwicklung eigentlich, fand sie nämlich nicht schlecht. Wie Volkswagen das gemacht hat damals mit einer weiteren Marke Seat. Etwas günstiger positioniert als Volkswagen, komplett eigene Modelle.
Das habe ich noch gar nicht, wo hast du das denn gelesen? Noch gar nicht davon gehört, dass sowas passieren soll.
Doch, kannst du nachlesen.
Ist ja. Aber auch, weißt du, diese ganze Autowelt stellt sich irgendwie, sind wir die ewig gestrigen oder was ist mit uns los? Oder warum finden wir das alles so scheiße?
Ja,
ich... Nee, was ich schade finde eigentlich...
Ich
bin kein ewig Gestriger, dann würde ich keinen S90 fahren. Sondern ich finde es schade, dass in keinster Weise irgendwie so Traditionen bewahrt werden im Automobilbau. Weißt du, es ist so, dass es irgendwie es wird alles in Frage gestellt oder über den Haufen geschmissen. Dann gibt es halt Seat nicht mehr als Marke.
Bums aus, Mickey Maus.
Ja. Also, aber warum?
Ja. Ja.
Wem bringt das was? Dem Controller oder? Ich meine, diese Cupra-Marke ist ja erst später dazugekommen als Ableger sozusagen.
Genau, ne? Hat ja mal angefangen mit einem Modell beim Seat Ibiza Cupra.
Genau. Und dann hat man da versucht, eine besonders sportliche Zweigmarke draus zu machen.
Genau. Es, im Grunde sind es diejenigen, die dann auf der Autobahn die größten Drängler waren, plötzlich.
Nee, es gibt ja vom Cupra, gab es ja sogar, heißt der Formentor oder so? Mhm. Dieser kleine, welche Größe ist Tiguan-Größe? Mhm,
genau.
Ein 15er Audi Turbomotor drin,
genau.
Was natürlich ziemlich cool ist, ehrlich gesagt.
Ja, ja, klar.
So von der Sache her.
Klar.
Habe ich da irgendwo so eine, geil, Konrad, ich war mit Konrad im Supermarkt und sagte Konrad, so, ich kaufe jetzt eine Zeitung nur für uns, also für mich und ihn. Er liest ja mal, oder was heißt liest, so top lesen kann er auch nicht in der ersten Klasse, aber er guckt immer in die Augen. Dann hat er, ich habe gar nichts gesagt, er kam plötzlich hier in die Kasse und hat eine Sportautobild gekauft. Und da war ein Testbericht drin von so einem Cupra von Abt.
Ja. Ja, ja, ja.
Mit 400 PS.
Ja, oder ja, genau. So. Auf der Rennstrecke. Ne?
So, dann liest du das nichts. Ja, alter Falter, ey, was ist das denn? Ne?
Aber schön, wo du das gerade sagst. Ich habe diese Woche tatsächlich zugeschlagen. Ich habe jetzt schon mal die ersten drei Jahrgänge Autobild. 86, 87, 88. Vielen Dank an den lieben Verkäufer bei eBay. Ich habe die Jahrgänge tatsächlich einzeln ersteigert.
Aber die ersten sind mit Tittenbilder, ne?
Genau. Für ein Appel und ein Ei. Und ich habe dann nur so gedacht.
War ja Ostern, ich bin, mal zum Eier loswerden.
Genau.
Ja.
Für ein Appel und ein Ei. Ich habe, glaube ich, für die Jahrgänge insgesamt inklusive Versand jetzt 16,50 Euro bezahlt. Und jetzt kommt, ich glaube, ich bin der Erste, der für 16,50 Euro seine Ehe riskiert. Weil wenn da die Kartons nach Hause kommen, er hat gesagt, es sind 20 Kilo, kommt ein großer Karton, dann ich sehe meine Frau schon vor mir stehen und mich hassen, aber es ist halt, wie es ist. Es muss jetzt durch. Da kommen bestimmt viele, also die bringe ich auf jeden Fall mal mit.
Da will ich für dich hoffen, dass es dann nicht heißt, da musst du jetzt durch.
Ja. Ich habe mir schon Schwerlastregale jetzt für die Garage bestellt. Ich habe übrigens im Urlaub meine Garage aufgeräumt. Ist das Wahnsinn? Endlich habe ich das mal geschafft. Was sich so in der Garage anhäuft, ne? Du hast keine Garage, sei froh. Sei echt froh. Das ist wie so ein zweiter Keller. Alles, was man nicht mehr braucht, packt man erstmal in die Garage, macht das Tor zu. Und irgendwann machst du das Tor nicht mehr auf, weil du Angst hast, dass da jemand vorbeikommt, der das sieht, was du da alles drinstehen hast. Jetzt habe ich erstmal ordentlich ausgemistet, vernünftige Regale und Schränke bestellt. Und dann ist das alles ordentlich. Ich werde mal ein Bild schicken. Ja, Jens, dann entlasse ich dich jetzt ins Wochenende. Und
ist schon soweit?
Ja, würde ich sagen.
Ist heute mal ein kürzerer Podcast, ne? Wir haben ja so ein paar längere vorgelegt.
Ja, genau.
Letzte Woche auch, war auch schon wieder ein bisschen länger, ne?
Ja, war auf einmal lang, ne?
Ja, die Leute haben immer was zu erzählen, ne?
Das ist so, ja, das ist so. Aber wir sind ja dran, auch wieder den einen oder anderen Gast zu motivieren. Und ja, das ist natürlich immer nochmal eine andere Geschichte. Jeder hat da so seine automobilen Vergangenheiten und Geschichten zu erzählen. Da gibt es eine Menge.
So sieht das aus. Nächste Woche erzählen wir auch weiter.
So ist es. Also, bis dann. Macht's gut und schöne Woche. Tschüss.
Weitere Informationen und Bilder zu der Folge findet ihr wie immer bei Facebook und bei Instagram unter 2aus11. Schaut doch mal unter 2aus11.de auf unserer Homepage vorbei. Dort könnt ihr weiterhin unsere Kaffeetasse bestellen und schon ganz bald auch Aufkleber. Damit könnt ihr euch dann euren eigenen Logofriedhof gestalten. Wir wünschen euch einen schönen Tag.